Ich mich auch alt. Ich habe euch was mitgebracht, noch einen Tipp zu Weihnachten. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät an, aber wenn ich so rund gucke, sind ja schon noch viele zu Familienbesuch hier und unterwegs. Also ein Tipp aus der Zeitung. Friede, Freude, Weihnachtsstreit. Das Fest der Liebe kollidiert häufig mit der harten Realität. Welche Strategien helfen, Ruhe zu bewahren? Was hilft gegen den Stress während der Feiertage? Abwechslung. Abwechslung entzerrt die Situation. Das können Gesellschaftsspiele oder Spaziergänge sein. Ansonsten sind manchmal im Vorfeld deeskalierende Gespräche hilfreich. Man spricht schon vorab mit einem oder mit beiden der Streithähne und dabei kann man den Wunsch äußern, das Kriegsbeil in der Tasche zu lassen, rät diese Psychologin hier. Bleibt dies ohne Erfolg, hilft nur die Devise Augen zu und durch. Und sich bewusst machen, dass es nur einige Stunden sind und Weihnachten nur einmal im Jahr stattfindet. Also der Tipp noch für die nächsten Feiertage, Augen zu und durch. Und dann feiert schön. Aber ich hoffe, ihr habt ein ähnlich tolles Weihnachtsfest gehabt wie ich, ohne Streit. Wir hatten dieses Mal keinen Streit. Ich hoffe, nichts hat die Weihnachtsfreude bei euch ausgepustet. Aber ich weiß schon auch, dass für viele Leute diese Tage eine ganz besondere, sensible Zeit sind. Und auch denen wünsche ich, dass sie sich von der Freude an Jesus neu begeistern lassen. Gott wurde Mensch. Gott steigt ein in unseren Alltag mit allen Höhen, mit allen Tiefen, weil er dir und auch mir ganz persönlich begegnen möchte. Und jetzt? Der Stall ist wieder so gut wie leer. Genau da, wo die Weihnachtsgeschichte zu Ende ist, da, wo so eigentlich jedes Krippenspiel aufhört, dann, wenn die Requisiten weggeräumt sind, da fängt der Bibeltext an, den ich heute Morgen so in Abschnitten mit euch lesen möchte. Aus Matthäus 2, Abvers 13. Und ich hoffe, ja, dass trotz der langen und vielen Feiertage, dass wir so ein Stück auch abschalten können und mal neu diesen Text miteinander lesen können. Ich bete noch zu Anfang. Lieber Vater im Himmel, hab ganz herzlich Dank, dass wir jetzt so an diesem Sonntag zusammenkommen dürfen, um Gottesdienst zu feiern, um dich zu feiern. Dich, der du gesagt hast, dass du hier mitten unter uns sein willst. Dich, der du in Jesus uns ganz neu begegnen willst. Du weißt, wie wir so hergekommen sind. Du weißt, was uns beschäftigt hat in den letzten Tagen. Du weißt, welche Sorgen und welche Ängste und welche auch schlimme Nachrichten uns durch den Kopf gehen und uns aufwühlen. Du weißt, wo ja auch Trauer ist, Wehmut ist. Du weißt, wo wir aber auch freudig sind und überschwänglich sind. All das kennst du. Und in all das hinein willst du uns jetzt begegnen. Danke für deine Gegenwart. Amen. Matthäus 2, Vers 13 bis 15, fange ich mal an. Nachdem die Sterndeuter fortgezogen waren, erschien ein Engel Gottes Josef im Traum und befiehl ihm: Steh schnell auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten. Bleibt so lange dort, bis ich euch zurückrufe. Denn Herodes sucht das Kind, und will's umbringen. Da brach Josef noch in der Nacht mit Maria und dem Kind nach Ägypten auf. Dort blieben sie bis zum Tod von Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch seinen Propheten angekündigt hatte. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Jesus muss weg. So wurde diese Predigt genannt. Der Winfried hat mir bei der Themenauswahl geholfen. Jesus muss weg, hat er formuliert. Es ist schon interessant, die beiden Josefe, die ich aus der Bibel kenne, die sind bekannt für ihre Träume. Dadurch, dass Gott durch Träume mit ihnen redet. Der Josef aus dem Alten Testament, der Lieblingssohn von Jakob, er hat Träume, um die Zukunft zu deuten. Und er kann auch die Träume von anderen Menschen verstehen und die Bedeutung für deren Zukunft voraussagen. Zuerst bringt ihn diese Fähigkeit in Schwierigkeiten, aber dann wird er zum Helden, weil er aus dem, was Gott ihm zeigt, Konsequenzen zieht und handelt. Dadurch bewahrt er ein ganzes Volk und auch seine eigene Familie vor einer Hungersnot. Und hier ein anderer Josef. Ihr erinnert euch ja noch gut. Maria, seine Freundin, seine Verlobte, die erwartet ein Baby. Und er weiß ganz genau, das ist nicht von mir. Und auf der einen Seite, da will er gern die Vorstellungen Gottes in Bezug auf Sex vor der Ehe beachten, dem gehorsam sein. Und auf der anderen Seite, ja, hat er die Maria so lieb, dass er auch für sie keinen Skandal will. Und in diese Situation redete Gott mit ihm. Nicht für die Zukunft, die irgendwann mal ist, sondern ganz konkret in seine aktuelle Situation. Und daraufhin, auf das Reden Gottes hin, stellt er sich zu Maria und ist bereit, Schande und Spott der damaligen Gesellschaft zusammen mit ihr zu tragen. Und jetzt hört Josef wieder das Reden Gottes im Traum. Geh weg von hier. Wir erinnern uns. Was war alles dazwischen? Volkszählung, kein Platz in der Herberge, die Geburt, all das lag so dazwischen. Und jetzt weg aus Bethlehem. Ihr seid, beziehungsweise Jesus ist hier nicht mehr sicher. Wieder spricht Gott ganz konkret in seine Situation und wieder ist der Josef gehorsam. Er packt seine Habseligkeiten und macht sich mit seiner Frau Maria und dem kleinen Jesus auf den Weg nach Ägypten. Aber das ist keine Urlaubsreise zu Silvester. Das ist auch keine Abenteuertour. Das ist Flucht. Der Matthäus, der diese Geschichte aufgeschrieben hat, das ist, glaube ich, so ein Typ wie wir hier. Der macht auch nicht gerne viele Worte. Der würde gut zu uns passen. In nur zwei kurzen Sätzen beschreibt er das, was für viele Menschen bis heute eine große Tragödie ist. Ich wundere mich, wie er es später zu 28 Kapiteln Evangelium geschafft hat, aber hier ist er wirklich ganz kurz, ganz knackig, nur zwei Sätze. Es ist eine große Tragödie und wir sind heute durch die Medien so nahe dran, dass wir so vieles auch davon mitkriegen. Menschen auf der Flucht. Das ist kein Spaß. In großer Eile und ohne wirkliche Vorbereitung weg von dem Ort, wo unmittelbar Gefahr besteht. Durch Wüste, durch dünn besiedelte Gegenden erreichen sie nach einigen Wochen die Grenzmauer, die der neue Pharao hat bauen lassen. Zum Schutz gegen unkontrollierte Migration. Den Esel, den tauscht Josef bei den Schleppern gegen einen Platz im Boot, um die Grenze über das Mittelmeer zu umgehen. So lebt er mit seiner Familie ein paar Jahre im Asylantenauffangheim am Stadtrand. Ohne Papiere gibt es keinen Sprachkurs und auch sonst keine soziale Abfederung. Der kleine Jesus, der plappert ganz gut Ägyptisch, aber die Eltern, so vor allen Dingen Maria, die tut sich schwer mit der Verständigung. Mit illegaler Beschäftigung hält der Josef seine Familie über Wasser. Er hatte seine Säge, einen Hobel und den Hammer unten im Koffer drin. Und so kann er für die reichen Ägypter ein paar Reparaturen an der Steuer vorbeimachen. Ich weiß nicht, ob meine Fantasie die Situation jetzt überzeichnet hat. Aber ich habe Fantasie und ja, irgendwie stelle ich mir das so ähnlich vor. Flucht und Migration, das ist bis heute ein heißes Eisen. Und auch und gerade wieder in unserem Land. Und mir geht es jetzt hier wirklich nicht darum, irgendwie Politik zu machen. Aber Menschen suchen Schutz. Andere suchen ein besseres Leben. Und wieder andere suchen einfach eine Perspektive für ihre Zukunft. Eine Hoffnung. Und all das, muss ich sagen, kann ich gut verstehen. Natürlich gibt es dabei auch Probleme und natürlich gibt es dabei auch nachvollziehbare Sorgen. Trotzdem, Jesus musste weg und er hat in einem anderen Land Schutz, er hat in einem anderen Land Asyl gefunden. Ich glaube, gerade wir Christen sollten das im Hinterkopf haben, wenn die Diskussionen über dieses Thema im Bekanntenkreis mal wieder unsachlich werden. Wir müssen von den Menschen, die zu uns kommen, nicht das Einhalten von Werten, die wir selbst nicht mal richtig in Worte fassen können, erwarten. Und wenn wir ehrlich sind und genau hinsehen, dann werden ja diese sogenannten Werte auch bei uns nicht wirklich gelebt. Sondern wir sollen ihnen den Wert Barmherzigkeit, den uns Jesus ins Stammbuch geschrieben hat, schenken. Barmherzigkeit. Oder den Wert, den die neue Jahreslosung, ich freue mich, dass sie da schon hängt, formuliert. Sucht Frieden und jagt ihm nach. Sucht Frieden und jagt ihm nach. Ich habe letztens im Kaufland-Imbiss gesessen. Ihr wisst, da hinten in der Nähe der Kasse, der ist gut. Da habe ich einen Hamburger mit Pommes gegessen. Sehr zu empfehlen. Am Tisch nebenan, da saß ein Mann, der stammte, ja, ich sage jetzt mal so nach dem Äußeren betrachtet, offensichtlich irgendwo aus dem Nahen Osten. Dann kam noch eine Gruppe junger Männer dazu. Da war dann ein bisschen Palaver. Die haben sich laut begrüßt, die haben sich umarmt, die haben sich geküsst. Der erste rief: Setzt euch, ihr seid meine Gäste, was wollt ihr essen? Und das im Kaufland-Imbiss. Irgendwie fand ich das schön. Das Palaver hat mich auch nicht wirklich gestört. Ich würde auch manchmal gerne so begrüßt werden. Und dann habe ich gedacht, in diesem Kulturkreis, da hat auch Jesus gelebt. Und so hat das vielleicht ausgesehen, als die Jünger nach einer Reise, wo Jesus sie zum Predigen weggeschickt hatte und als sie zurückkamen, da hat das vielleicht genauso ausgesehen. Schön, dass ihr wieder da seid, setzt euch, was wollt ihr essen? Jesus muss weg. Jesus wird ein Flüchtling. Ich lese im zweiten Abschnitt, Matthäus 2, 16 bis 18. Herodes war außer sich vor Zorn, als er merkte, dass ihn die Sterndeuter hintergangen hatten. Das wird vorher beschrieben. Die waren nämlich nicht zurückgekommen, so wie sie es eigentlich mit ihm abgesprochen hatten. Also da war der Herodes außer sich vor Zorn. Er ließ alle Jungen unter 2 Jahren in Bethlehem und Umgebung umbringen. Denn nach den Angaben der Sterndeuter musste das Kind in diesem Alter sein. So erfüllte sich die Vorhersage des Propheten Jeremia. Schreie der Angst hört man in der Stadt Rama. Das Klagen nimmt kein Ende. Rahel weint um ihre Kinder. Sie will sich nicht trösten lassen, denn ihre Kinder wurden ihr genommen. Das, was da jetzt kommt, das ist nicht so ganz jugendfrei. Da müsste eigentlich dran stehen, wie heißt das auf Filmen, FSK 16 oder so. Winfried hat in seiner Predigt am 3. Advent schon mal gesagt, es liegt vermutlich eine längere Zeit, ein gewisser Zeitraum zwischen den Ereignissen der Weihnachtsgeschichte, wie sie uns einmal im Lukasevangelium und einmal hier bei Matthäus erzählt werden. Und wahrscheinlich sind sich die Hirten und die Weisen, die Sterndeuter aus dem Orient, nicht an der Krippe begegnet. Ich weiß nicht, wann die den Stern gesehen haben. Wann erscheint so ein Stern zu einer Geburt? Gibt es ja Leute, die kennen sich damit besser aus. War das schon eine Zeit lang vor der Geburt oder ist der erst bei der Geburt erschienen? Dann hatten sie ja noch die lange Reise vor sich, den Abstecher in Jerusalem, wo sie bei Herodes waren, den Besuch dort. Der musste nochmal mit den Theologen Rücksprache halten, die haben über diesen Stern diskutiert, was bedeutet der, was können wir den Leuten dazu sagen. Und nachdem dann die Sterndeuter Jesus, den neugeborenen König, gefunden haben, da werden auch sie von Gott im Traum angesprochen. Geht nicht dorthin zurück, zu dem Herodes. Und auch sie, ich finde das ganz interessant, auch sie lassen sich auf diesen Gott ein und auf das, was er ihnen sagt. Sie haben keine Angst vor Herodes, sondern Ehrfurcht vor Gott. Sie gehen nicht zu Herodes zurück. Der sitzt jetzt auf seiner Dachterrasse und sucht mit dem Fernrohr den Horizont ab. Wann kommen die endlich? Ist wahrscheinlich ähnlich aufgeregt wie Kinder kurz vor der Bescherung an Weihnachten. Und doch ganz anders. Er ist böse aufgeregt. Und als es ihm dann endgültig zu lang dauert, da schickt er einen Reiter los. Aber der erfährt nur, dass die reichen Touristen schon lang nicht mehr da sind. Wen genau die in Bethlehem besucht haben, das kann auch keiner sagen. Irgendwelche Zugezogene. Herodes weiß jetzt, wie lange eine Schwangerschaft dauert und er kann auch rechnen. Der Kleine müsste jetzt so, 1,5 Jahre, höchstens 2 Jahre alt sein. Jesus muss weg. Da will er auch kein Risiko eingehen. Er gibt den Befehl, in der ganzen Verbandsgemeinde lässt er die kleinen Jungen bis 2 Jahre umbringen. Ich will das nicht ausmalen. Mir fällt das schwer, mir das vorzustellen. Es muss schrecklich gewesen sein. Fast jede Familie wird irgendwie davon betroffen sein. Ich stelle mir die Frage, hätte Gott nicht die Menge der himmlischen Heerscharen, die an der Krippe gesungen haben, irgendwie in Bethlehem lassen können? Und warum sind die Einwohner nicht auf die Barrikaden gegangen für ihre Kinder? Bethlehem wird berühmt dafür, dass sie keinen Platz für Jesus hatten. Bethlehem wird berühmt dafür, dass sie kein Rückgrat hatten, um gegen Herodes aufzustehen. Und Bethlehem wird berühmt dafür, dass sie ihre Kinder verloren haben. Aber warum hat denn der Herodes so reagiert? Warum hat er dieses Leid, dieses Elend über seine eigenen Leute, über sein eigenes Volk gebracht? Warum dieser grenzenlose Zorn? Ich glaube, weil er im Gegensatz zu vielen Menschen bis heute verstanden hat, wer dieser Jesus ist. Die Weisen, die Sterndeuter kamen mit der Frage, wo ist er, der neugeborene König der Juden? Aber diese Frage hätte doch den alten Fuchs wie Herodes nicht anfressen müssen. Bis der mal groß ist, bis der mal König werden will, da bin ich eh nicht mehr da. Das hätte ihm seine Vernunft sagen können. Aber Herodes versteht plötzlich, ja schlagartig, dass das, was in den alten Prophetenbüchern geschrieben ist, nicht nur irgendwelche vage Spinnereien sind, dass das nicht nur nette Erzählungen aus der Vergangenheit sind. Er spürt Gott, der lebendige Gott, der greift tatsächlich ins Weltgeschehen ein. Und das betrifft auch mich ganz persönlich. Gott ist real. Das ist nicht nur alte Geschichte. Er begreift, dass es stimmt, was den Hirten gesagt wurde. Euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Gott mit uns, der Emmanuel, das ist nicht nur irgendwie eine Deko zum Sonnwendfest. Er ist Herr. Er ist Herr über Lebende und Tote. Und das will er irgendwie verhindern für sich. Das will er nicht. Das will Herodes nicht. Jesus muss weg. Gott greift nicht nur ins Weltgeschehen ein, er greift in mein Leben ein. Ich will nicht, dass ein anderer Herr sein darf. Ich will nicht, dass ein Gott einen Anspruch auf mein Leben hat, denn das ist doch die Konsequenz daraus. Wenn es einen Gott gibt, der mich geschaffen hat, wenn es einen Gott gibt, der diese Welt in seiner Hand hält, wenn es einen Gott gibt, der eine Idee mit meinem Leben hat, deshalb setzt Herodes alles in seiner Macht Stehende in Gang. Seine Armee zieht einen Ring um die Stadt und die umliegende Gegend und die Dörfer. Wir denken, das ist naiv, man kann einen Gott doch nicht umzingeln, man kann einen Gott doch nicht abschaffen. Wenn ich mal weg von der romantischen Geschichte diese Nachricht von Weihnachten betrachte und über die Auswirkungen für mein Leben nachdenke, dann bin ich auch erschrocken. Was will dieser Christus, was will dieser Herr Jesus von meinem Leben? Auch wir wehren uns. Wir setzen alles, was uns möglich ist, in Bewegung. Jesus muss weg. Und in diesem Kampf um Selbstbestimmung werden bis heute Kinder getötet, werden bis heute viele andere schlimme Dinge gemacht. Jesus muss weg. Ich lese noch einen Halbsatz, Matthäus 2, Vers 19. Als Herodes gestorben war, erschien Josef wieder ein Engel Gottes im Traum und sagte zu ihm. Ich lese nicht weiter, was er sagt. Aber die Geschichte mit Jesus, die geht weiter. Der Herodes, der hat Gott nicht aufhalten können. Herodes hat viel Leid, er hat viel Trauer über die Menschen gebracht, aber er hat den Gott, der seinen Menschen begegnen will, nicht aufgehalten. Jetzt stehen wir heute hier. Der Udo hat schon einen Teil der Weihnachtsdeko abgeräumt. Der Stall steht noch. Die Krippe auch. Jesus ist schon weg. Nicht mehr da. Übermorgen beginnen wir ein neues Jahr. Die Botschaft von Weihnachten: Euch ist heute der Heiland geboren, Christus der Herr. Was nimmst du, was nehme ich davon mit? Auch so diese Angst vor einem Gott, der sich in mein Leben einmischen will? Muss Jesus weg? Im Matthäus-Evangelium geht es weiter mit der Aussage von Johannes dem Täufer, der sagt, der kündigt das so an: Das Reich Gottes hat begonnen. Er begegnet Jesus bei der Taufe und sagt: Das Reich Gottes hat begonnen. Und Jesus ist der Herr dieses Reiches. Aber das, was mit Jesus neu beginnt, ist anders als das, was die Menschen damals erwartet haben. Dieser Jesus ist nicht wie die Könige und Herrscher dieser Welt. Und trotzdem, auch er hat einen Anspruch auf mein Leben. Im Gegensatz zu den Ansprüchen anderer beruht sein Anspruch an mein Leben auf Freiwilligkeit. Er zwingt mich nicht. Er übt keine Gewalt aus. Das hat er schon bei den Hirten nicht gemacht. Und bei den Sterndeutern hat er das nicht gemacht. Sein Anspruch, seine Erwartung an mich ist eine Einladung. Folge mir nach. Leb dein Leben in der Gemeinschaft mit mir. Sei ein Teil von Gottes Reich. Leb als Kind Gottes. Und so ist Weihnachten nicht die Geburt der Tradition des Schenkens. Weihnachten ist nicht der Startschuss für das Fest der Harmonie und des Weltfriedens und des Familienfriedens. An Weihnachten, da ist der lebendige Gott Mensch geworden, um dir und auch mir neu zu begegnen, mich in seine Gegenwart einzuladen. Und vielleicht ist es mal dran, so am Anfang eines neuen Jahres, die ganzen Bilder, die Dekorationen, die Traditionen, die wir so mit Weihnachten verbinden, wegzuräumen. Nicht Jesus muss weg, sondern die Verpackung muss weg. Vielleicht solltest du mal heute wieder neu beten: Mir ist heute der Heiland geboren, Christus, mein Herr. Dazu möchte ich euch einladen. Ich bete nach. Herr Jesus, du weißt, wie wir diese Weihnachtsfeiertage erlebt haben, vielleicht auch überstanden haben, weil uns manches an diesem Trubel auch zu viel ist und auf die Nerven geht. Vielleicht können wir vor lauter Gekitsche uns gar nicht mehr richtig an Weihnachten freuen. Danke, dass du Mensch geworden bist. Danke, dass du mir begegnen willst. Danke, dass du mein Herr sein willst. Und ich möchte dich echt bitten, dass uns das ganz neu auch berührt. Dass wir ganz neu, dass auch ich ganz neu sagen können: Mein Heiland und mein Herr, Jesus Christus. Und das lass doch auch in diesem neuen Jahr, das vor uns liegt, Gestalt in unserem Leben gewinnen. Das lasst auch unser Leben, unseren Alltag prägen. Danke für deine Gegenwart. Amen.